ARD.
Der Kunstkarten bei NDR 1 Radio MV.
Bis ins hohe Alter hat er noch in seinem Atelier gearbeitet. Und vor kurzem kam er erst aus Tadschikistan zurück, weil er dort noch eine Ausstellung hatte. Günter Uecker, der Künstler, der mit einem Hammer Sanftmut lehrte und mit Nägeln in die Geschichte einging. In dieser Woche starb er in Düsseldorf und aus diesem Anlass wiederholen wir in dieser Sendung ein ausführliches Interview mit ihm, lassen Wegbegleiter zu Wort kommen und gucken auf das bewegte Leben des 95-Jährigen zurück. Ich bin Katrin Weigel.
More than
Im Schweriner Dom wird ein besonders eindrückliches Werk dieses Künstlers von Weltrang weiter und beständig zu sehen sein. Das sagte die Landesbischöfin der Nordkirche Christina Kühnbaum-Schmidt zum Tod von Günter Uecker. Der Künstler hat 4 bemerkenswerte große blaue Fenster aus Glas gestaltet. Noch im Dezember letzten Jahres sind sie festlich eingeweiht worden. Am vergangenen Dienstag ist Günter Uecker verstorben und deshalb erinnern wir in dieser Kunstkartensendung an ihn. Thomas Balzer ist zum einen ein NDR-Kollege und zum anderen auch der Vorsitzende des Förderkreises vom Schweriner Dom. Und er erzählte uns in dieser Woche, wie dieser Künstler von Weltrang im Dezember auf die Einweihung der Fenster reagierte.
Kindlich erfreut und gerührt. Das war also herzlich, was wir da erlebt haben. Wir sind einen Tag vor der offiziellen Indienststellung ja mit ihm im Dom umhergeströpert und haben da stundenlang mit ihm verbracht und den Lichtwechsel uns angeguckt. Mhm. Das ist wirklich auch beeindruckend mit diesem tiefen Blau. Und auch in der Nacht haben wir uns das angeguckt, weil die ja aus sich selbst leuchten, die Fenster. Er rief dann jetzt immer wieder an und fragte, wie es denn ankommt. Und erklärte, dass er sonst Kunst macht, die wird dann verkauft oder geht in Museen. Und jetzt ist das so öffentlich zugänglich. Und das wird die nächsten 150 Jahre für jeden Menschen sichtbar und jeder kann sich damit beschäftigen, ohne dass er da Eintritt zahlen muss oder kann einfach in den Dom kommen. Und das fand er ja so inspirierend für ihn. Das hat ihn so begeistert. Und er war also über die Reaktionen der Leute, das musste er alles genau wissen. Und ja, wir mussten da mal Rede und Antwort stehen.
Nicht nur in Schwerin erinnern sich die Menschen gerne an Günter Uecker. Aufgewachsen ist er ja auf der Halbinsel Wustrow bei Rerik und dort hatten wir uns in dieser Woche umgehört.
Die erste Erinnerung ist also tiefe Menschlichkeit, ne? Und ein Hort von Moral und Ethik.
Wir kennen auch einen Freund von ihm, mit dem er zusammen hier zur Schule gegangen ist und daher ist uns der Herr Uecker sehr nahe gewesen. Das ist schon großer Mann gewesen.
Ja, unvergesslicher Abend. Das sollte eine kurze Bootstour werden. Das endete dann um 1 Uhr morgens, waren wir wieder an Land. Ja, morgens um 1 gab es dann auch kein Essen mehr im Grand Hotel. Und deswegen gab es dann noch Bratal bis 2:30 Uhr morgens.
War schon ein großer, also und auch nahbar. Der war nicht so abgehoben. Mit dem konnte man was anfangen.
Also Rerik war ja eigentlich mehr so sein Rückzugsort. Also hier war nicht der internationale Künstler, hier war eigentlich der Schulkamerad. Ne? Also hier hatte er seine Wurzeln und war mit Mecklenburg eben auch doch stark verwachsen. Und es war ihm immer auch ein Bedürfnis, in die Heimat zurückzukehren.
Hier geboren und aufgewachsen, in der Welt zu Hause und zu Ruhm gekommen. Sie haben sicher viele Zuschreibungen in den vergangenen Tagen über Günter Uecker gehört und gelesen. Nagelkünstler, Objektkünstler, Maler, Professor. 95 Jahre alt ist er geworden. Katrin Kalke hatte die Möglichkeit, ihn vor ein paar Jahren zu treffen und für ihre damalige Sendung versucht, dieses lange, vollgepackte, ereignisreiche, bewegende Leben zusammenzufassen.
Die Halbinsel Wustrow bei Rerik. Hier verbrachte Günter Uecker, der am 13. März 1930 in Wendorf bei Kriewitz geboren wurde, seine Kindheit und Jugend. Unvergesslich schön, aber auch unvergesslich traumatisch waren die Erfahrungen, die der Bauernsohn hier gemacht hat und die ihn für sein späteres Kunstschaffen geprägt haben. Als Günter Uecker als kleiner Junge zu zeichnen beginnt, hat ihn der Vater verprügelt, schließlich in ein Heim gesteckt, weil er ihn für missraten hielt, erzählt Uecker später. 15 Jahre alt ist er, als ihn die russische Armee zwingt, angeschwemmte Leichen von der versenkten Kapakona zu verscharren.
Da lagen hier also 75 Leichen, die verfaulten und die Russen konnten bei Westwind den Gestank nicht aushalten. Also mussten wir Jungs, wir waren die einzigen Männer hier auf der Insel, sonst nur Frauen, die Männer waren fort, dann diese verscharren. Und das war natürlich auch ein gravierender Einschnitt in mein Leben. Das war tief mich berührend und schockierend und hat sicher damit dazu beigetragen, dass ich diese Thematik Verletzung des Menschen durch den Menschen bis heute in meinem Werk zum Ausdruck bringe.
Nach dem Aufstand des 17. Juni 1953 verlässt er die DDR und geht an die Kunstakademie Düsseldorf, studiert bei Otto Pankok, der auch Maler und Bildhauer war.
Er war ein Mensch, da ich ja alleine kam und ihm auch alleine begegnet bin, dann erst später Hulda, seine Frau, kennengelernt hat, die manchmal sonntags einen Topfkuchen mir gemacht hat mit so einem Gugelhupf oder so. Das hat mich aufgefangen, da ich da draußen schlief. Ich war ja hier Penner.
1961 schließt sich Uecker der von Heinz Mack und Otto Piene gegründeten Künstlergruppe Zero an, wandte sich der Lichtkunst zu. Stift und Pinsel sind tabu, der Nagel wird sein Ausdrucksmittel. Poesie, sagt Uecker, wird mit dem Hammer gemacht. Bundesweites Aufsehen erregt Uecker mit seinem Terrororchester, eine hupende, trötende Installation aus Staubsaugern, Waschmaschinen und anderen Alltagsgegenständen. Nachdem Uecker 1970 auf der Biennale in Venedig als deutscher Vertreter ausstellt, reist er in die Welt. Er lernt Picasso kennen und Armand, die französischen Avantgarde-Künstler. Yves Klein wird sein Schwager, heiratet später Ueckers Schwester Rotraud, die mit Ueckers Hilfe aus der DDR flüchten konnte. Und Uecker selbst arbeitet in Südamerika, Asien, in Japan, Sibirien, der Mongolei oder Island. Und er bezieht Stellung mit seinen Arbeiten zu politischen Fragen. Zu der Atomkatastrophe von Tschernobyl, zu Menschenrechten oder Umweltproblemen. Und Uecker bekommt viele Auszeichnungen, wie den Orden Pour le Mérite für Wissenschaften und Künste. Aber Preise, sagt er, sind nicht sein Antrieb.
Ich habe die polnische Medaille bekommen, die in Warschau herausgegeben wird, als Freund Polens. Das bedeutet mir viel. Ich habe den Kritikerpreis bekommen in Sao Paulo 1971 für meinen Beitrag in Sao Paulo. Ich habe den Kritikerpreis bekommen in Chile für die beste Ausstellung in Lateinamerika vor einigen Jahren. Das sind für mich Auszeichnungen, weil sie aus einem Land herrühren, die dann auch Verständnis haben für den da weit hergekommenen, der sich da einlässt in ihre Lebenswelt.
Zwischen 1974 und 1995 ist Uecker Professor an der Kunstakademie Düsseldorf. 1999 gestaltet er den Andachtsraum im Berliner Reichstagsgebäude. Heute wohnt und arbeitet der Künstler Günter Uecker in Düsseldorf. Er ist seit mehr als 40 Jahren mit seiner Frau Christine verheiratet und hat einen Sohn, Jakob Uecker. Regelmäßig kommt er nach Mecklenburg-Vorpommern, wo seine Wurzeln sind.
Diese Ossenkopfprägung, nicht? Die ist mir sehr bewusst und macht mich kraftvoll und mich zu behaupten in der Welt. Und das ist so eine eigentlich für mich sehr schätzenswerte Vitalität, die in mir ist, aus dieser Herkunft Mecklenburger zu sein.
Bleibt die Frage, wo ist für Günter Uecker Heimat und wo ist er zu Hause? In Düsseldorf oder in Mecklenburg?
Das ist aber eine Frage, die schön simpel ist, aber sehr umfangreich. Und ja, zu Hause bin ich bei mir selbst. Und das Ziel der Sehnsucht ist die Heimat. Das habe ich ja nun schon geschrieben. Und das Ziel der Sehnsucht ist die Heimat, aber wo ist sie?
Mensch, weil er irgendwann kämpft und weil er man erlebt, du fehlst.
Er trug oft Latzhose, hatte ein markantes Lächeln und war eine Erscheinung. Das erzählten Menschen, die Günther Uecker persönlich erlebt hatten. In der Uniklinik Düsseldorf ist der bekannte Künstler in dieser Woche verstorben. Und aus diesem Anlass haben wir ein Interview mit ihm aus dem Archiv geholt. Lenore Lötsch hat es für den NDR geführt. Vor 5 Jahren, als das Covid-Virus noch unser aller Leben durcheinander gewirbelt hatte.
In Mecklenburg-Vorpommern sollte dieses 2020 das Uecker-Jahr werden. 2 Ausstellungen sollte es zum 90. Geburtstag des aus dem Nordosten stammenden Künstlers Günther Uecker geben. Und es gibt sie jetzt endlich auch. Eine im Staatlichen Museum in Schwerin, eine in der Rostocker Kunsthalle. Günther Uecker ist zur verspäteten Eröffnung der Schau Huldigung an Hafez nach Rostock gereist. Wir wollten uns dort unterhalten, aber Günther Uecker, Sie waren so umlagert, dass wir dieses Gespräch verschoben haben. Und wir sitzen jetzt hier in Düsseldorf in Ihrem Atelier und statt herzlich willkommen in Rostock sage ich, schön, dass ich hier sein darf.
Ja, ich freue mich, dass Sie da sind und dass wir uns begegnen und dass wir zu einem Gespräch gelangen.
Sie arbeiten wieder, Sie sind wieder hier im Atelier in Düsseldorf und im Hintergrund schaue ich auf ein großes blaues Bild.
Ja, ich habe doch in Kisch auf einer Insel in der Straße von Hormuz doch viele Aquarelle gemacht und die waren dann auch Voraussetzung für diesen Lebensdrang, der doch erweckt ist durch diese Bedrohung, die man erfährt. Und dann war das für mich dann so ein Anlass wie ein Stoßgebet oder ein Lebensbekenntnis zum Ausdruck zu bringen mit Farben. Und so habe ich hier 3 Meter hohe Bilder gemalt. Ganz in Klausur, war auch die erste Zeit 6 Wochen nur zu Hause im Garten in Oberkassel und bin über die Rheinbrücke dann in meine Werkstatt, die hier im Hafen liegt, wo diese Bilder entstehen. Und habe die ganze Zeit dann jetzt 2 Monate in der Folge dann an diesen Werken gearbeitet. Und man misst sich daran, was man hervorbringt. Und darauf wird man auch süchtig. Das ist ja, wenn es gelingt, von großer Beglückung.
Und gibt es jetzt schon einen Plan, wann diese leuchtend blauen Bilder mit dem weißen Lichtbogen ausgestellt werden?
Ja, eigentlich sollte ich eine Ausstellung in Hongkong haben, was sich auch verschiebt. Aus meiner letzten Ausstellung in New York, die im Februar zu Ende ging. Und die Inhaber, die haben dann doch begeistert reagiert und haben gesagt, wir stellen diese Arbeiten, die Sie jetzt machen, in Paris aus, also im Oktober.
Ich habe ein bisschen rumgefragt bei Menschen, die Sie beim Ausstellungsaufbau in früheren Jahren erlebt haben und ich habe immer wieder 3 Sachen gehört. Wenn man an Uecker denkt, fällt einem spontan die Latzhose, das Lachen und das Reden über die Kunst ein. Fühlen Sie sich da gut beschrieben, ein lachender, eloquenter Handwerker der Kunst?
Naja, die lachende Latzhose. Nein, das ist eine Kostümierung, da ich ja immer zum Ausdruck bringen will, was ja auch ein Grund war, warum ich im Rheinland immer noch Werke, hier meine Werkstatt habe und mein Werk vorantreibe, dass ich doch das Gefühl schon damals aus der DDR bestimmt hatte, das ist ein Arbeitsplatz. Es sind hier 16 Millionen Menschen, die dichteste Bevölkerung von Europa und ein Arbeitsplatz noch damals in Stahl und Kohle. Und das war für mich die Herausforderung, an einem Platz zu sein, wo ich werken kann, also wo ein Werk entstehen kann. Durch die Akademie beflügelt, durch Pankok, der mein Lehrer damals war. Und das hat sich bis heute getragen. Für mich auch vorbereitend für meine weiteren Ausstellungen, die von hier aus dann in die Welt gingen, nach Belgien, Holland, England und Amerika und dann weiter nach Asien. Und diese Mobilität hat sich auf mich übertragen. Das zog damals in der Zeit, wo ich herkam, viele Menschen an, hier zu arbeiten, aus Italien und Spanien. Und dann entwickelte sich das doch zu einem vielschichtigen Herkunftskulturland, das immer noch im Experiment sich befindet. Also es ist hier ein Lebensimpuls vorhanden, der mich immer noch an diese Werkstatt bindet, am Hafen, schauend aufs Wasser. Und, und in aller Abgeschiedenheit. Und das ist so die Stätte, wo ich mein Werk voranbringen kann. Ja.
Wir sitzen hier bei offenem Fenster im Obergeschoss Ihres Ateliers. Der grünliche Rhein fließt an diesem Gebäude vorbei. Es gibt viele Neubauten im sogenannten Düsseldorfer Medienhafen. Aber das hier ist ein altes Gebäude, ein ehemaliges Lagerhaus, das Sie entsprechend Ihrer Bedürfnisse haben umbauen lassen. Und es ist riesig.
Die ganze Arbeitsfläche ist 1500 Quadratmeter. Und die Voraussetzungen waren einfach proportional sehr gut, weil es so ein klassizistisch orientierter Bau ist, mit wunderbaren Proportionen und als Werkstatt sehr gut geeignet, mit Blick auf ein Hafenbecken und auf den Rhein. Also das ist sehr inspirierend. Diese Strömung des Wassers, des Rheins, ist auch ein Impuls, der mich ständig ermuntert und aufwühlt und strömt. Und manchmal, wenn es sehr hoch kommt, fürchtet man ja auch, dass im Basement dann Wasser hineinkommt, wenn der Rhein steigt. Es ist eine elementare Verbindung zu einem der ganz großen Ströme, die hier an dieser Werkstatt vorbeifließt.
Günter Uecker, vom Rhein reisen wir mal an die Warnow nach Rostock. In der dortigen Kunsthalle läuft noch bis Mitte August Ihre Ausstellung Huldigung an Hafez. Wann hat Sie Hafez, dieser persische Dichter aus dem 14. Jahrhundert, in den Bann gezogen, dass Sie ihm huldigen?
Ja, also eigentlich auch schon in der DDR, wo man doch die verschiedenen Herkunftsreligionen auch analysierte. Es ist ja doch eine Soziallehre, um eine menschliche Gemeinschaft zu bilden, die auf Friedfertigkeit und Glück und Schönheit und Heiterkeit beruht. Das zu erreichen, ist eigentlich doch aus dem zu entnehmen, was man dort liest. Und das hat mich dann im Gegensatz zum dialektischen Materialismus in der DDR einfach herausgefordert als Gegenwelt, nicht? Dass ich ja atheistisch erzogen wurde und nie Religionsunterricht hatte in der DDR.
Ehrlicherweise war ich erstaunt, als ich durch die Rostocker Kunsthalle, durch die Ausstellung gegangen bin und dort gelesen habe, ich zitiere mal, der Glanz der Schönheit entfachte das Licht in der Ewigkeit, die Liebe entstand und sie setzte in Flammen die ganze Welt. Das steht da in Ihrer Handschrift und als wäre das nicht blumig genug, haben Sie dieses Blatt dann auch wirklich noch mit knallroten Blüten versehen. Ich dachte, das ist doch zu viel schöner, das ist doch nicht der typische Uecker. Sonst sind ja bei Ihnen häufig auch Verletzungen sicht- oder mindestens spürbar.
Naja, wenn Sie sich an Dornen verletzen, dann ist es ja doch wieder hergestellt. Nein, nein, aber die Rosen, also das Rosenwasser im Iran, nicht, ist ja so also beliebt. Und der Shiraz, nicht, wo Hafez geboren ist, der Ort Shiraz, ist ja die Rebe, die Römer nach Europa gebracht haben, nicht, die später dann auch in Amerika gepflanzt wurde. Alle diese Quellen verbildlichen sich auch bei mir dann. Sie sind Notationen, nicht? Also es ist das Sprachlose vor dem Gesehenen, aber es findet Ausdruck im bildnerischen Handeln. Und das ist dann auch ein Dialog des Stammelns und das Gesehene unfassbar nicht erklären zu können, aber es präsent zu machen aus der eigenen Handschrift, so sozusagen unalphabetisch lesbar.
Man sagt den Mecklenburgern oder ja wohl eher dem Landstrich öfter mal nach, immer ein bisschen zu spät zu sein, immer ein bisschen lange zu brauchen. Wenn es so einen Charakterzug in der DNA der Menschen geben sollte, haben Sie den irgendwie nicht geerbt, denn Sie waren häufig einer der ersten westlichen Künstler an bestimmten Orten. Also Iran 2012, Moskau 1988. Was treibt Sie an, solche Wege zu gehen?
Da können Sie sich ja nun genau vorstellen, wie Kömmtheil dort ruht, ne? Da rauszukommen, aus dieser bleiernden, bis zum Horizont sich ausdehnenden Weite und da dann aufzubrechen. Es ist ja ein ganz eigenartiger Kulturbereich, dem ich angehöre. Und der aber beruht auf, ich gehe auf die See. Was ist hinter dem Horizont? Ich möchte das kicken, nicht? Ja. Und die Sehnsucht ist vielleicht das Angetriebensein, das, was mag wohl dahinter sein. Es gibt ja auch den Satz, so wenn die Fischer da saßen, siehst du das auch? Ne? Ja, ich sei das auch. Und was siehst du denn da? Und wenn er dann sagte, ja, ich sehe das so, Dann sagt er, ja, du spinnst, ich sehe das anders. Das ist nicht richtig, was du sagst. Ne? Und dann gibt es diesen Disput. Aber mehr wird auch nicht gesagt. Man sagt, halt lieber die Wörter zurück, denn dann stehst du da wieder wie ein Spinner. Und so habe ich ja meine Jugend auch erlebt. Also das war immer das Ungewöhnliche, dass ich mich zum Schweigen und Sprachlosigkeit auch verpflichtet habe, damit ich nicht immer Prügel bekomme, auch von meinem Vater.
Jetzt sind wir schon mittendrin in ihrer Mecklenburger Kindheit. In Wendorf, 1930 geboren, in der Nähe von Rerik auf der Halbinsel Wustrow, haben Sie Ihre Kindheit und Jugend verbracht. Was ist die erste Erinnerung des kleinen Günther?
Das Weglaufen. Wenn meine Eltern da mal in die Stadt fuhren und so, wumms war ich weg und auf irgendeiner Rolltreppe, auch in Berlin, 36, dann war ich immer verschwunden. Und wenn ein Bus da stand und die Tür war offen, dann bin ich noch im letzten Moment rein, unter den Sitz, und dann bin ich von Rerik nach Rostock und habe da mir die Stadt angeguckt. Und dann habe ich auch am Bahnhof nachts geschlafen. Meine Eltern wussten das natürlich nicht. Und sowas habe ich oft unternommen, will nicht zu viel Anekdoten erzählen. Aber immer dieser Drang, was da hinten doch wohl ist, nicht? Wohin fährt denn so ein schöner Bus, nicht? Den man sonst ja nicht sieht, nur einmal am Tag.
Das ist eine Konstante in Ihrem Leben, ne? Das Reisen.
Ja, wo ich aus der DDR kam, habe ich mir sofort ein Fahrrad auf Raten gekauft, 5 Mark die Woche, und bin dann nach Texel gefahren, das ist in Holland. Aber an der Grenze habe ich gedacht, nee, da gehst du nicht rüber, wo der Schlagbaum ist und die Leute stehen. Bin ich doch schwarz über die Grenze, aus Gewohnheit, nicht aus der DDR, also noch geprägt. Und alles, was uniform war, brachte mich in Erstarrung. Aber später bin ich dann nach Paris und habe draußen geschlafen, wollte auch nach Sartre dann wirklich wie ein Existenzialist sein. Dann immer diese Gier, wo ist die Disco und wo ist was los? Auch ein bisschen so geprägt vielleicht aus dem Krieg, weil wir waren ja oft 4-mal im Keller in der Nacht, und dann wollte ich immer raus, nicht? Da ist es was los, ich muss das doch sehen, das ist doch fantastisch, wie die Splitter so pfeifen, so und dann die Flugzeuge angeschossen werden und die Scheinwerfer und die Leuchtspur von Kanonenkugeln und so wie jetzt auch in Hormus, in der Straße von Hormus, wo ja für mich ist das so wie die Nadel auf einer alten Schallplatte, die da herumeiert. Es ist aber das Zentrum unserer Gefährdung. Es ist ein Brennpunkt. Und dahin soll man gehen, denn dann hat man auch die Realität. So bin ich auch 73 nach Vietnam gegangen, um zu sehen, in Luang Prabang oder am Ho Chi Minh Pfad, was ist die Realität, wo ich vorher in New York demonstrierte, auch hier in Düsseldorf oder Bonn. Und das war mir hier doch nicht ausreichend. Es ist dann doch besser, dahin zu gehen, wo es geschieht. Aber es war auch eine Spannung, da das mich Befremdende zu erleben. Und das gilt auch für meine Kunst heute, dass ich, wenn ich in anderen Ländern bin, das, was mich befremdet, als die Quelle einer Inspiration ansehe. Alles andere, was ich schon weiß, das reicht ja. Und das, was ich schon weiß, auf die anderen zu übertragen, das verarmt ja meine Wahrnehmung ihnen gegenüber. Und das Befremdende ist das Suchtmoment. Ja. Und das hat dann mich doch immer wieder zu Resultaten gebracht, auch dem Ausdruck zu geben, was da unsagbar ist.
Unsagbar war für Sie lange auch das, was Sie in Ihrer Kindheit und Jugend erlebt haben. 1945 das Zunageln der Türen, das Beschützenwollen Ihrer Mutter und Ihrer beiden Schwestern vor den Soldaten der russischen Armee. Sie haben das oft erzählt. 10 Jahre später entstehen dann Ihre ersten Nagelbilder. Ab wann wussten Sie, Künstler zu werden? Das ist mein Weg.
Ja, das war schon als Kind. Ich bin unter den Tisch schon immer und verfolgt von meinem Vater, wenn er mich erwischte, weil er immer glaubte, ich wäre missraten. Ich war auch in schwer erziehbarer Erziehung so manchmal, und die haben dann immer geschrieben, es nicht einzugliedern, aufwiegelt immer die Klasse und sowas. So habe ich dann auch immer wieder Prügel bekommen, wurde selbst aus solchen Anstalten wie der Bad Reichenhall halt zum Beispiel wieder nach Hause geschickt. Und mein Vater hat das dann doch gesehen, als dass ich missraten bin. Und wenn ich schon wieder unterm Tisch sitze mit der hängenden Decke, so, da war ich dann wie in einem Zelt. Und da habe ich dann gezeichnet. Immer. Also eigentlich war das Zeichnen dann doch Ausdruck des inneren Drangs, meiner manischen Bestimmung. Also ich bin da sehr manisch. Und wenn ich handle, dann befriedet es mich. Und deshalb habe ich ja jetzt auch so intensiv gearbeitet, weil es ist ja wie eine Autotherapie.
Sie waren ja mal ein Politkünstler, haben angefangen als, ich nenne es mal, Plakat- oder Losungsmaler in der DDR.
Ja, wir hatten doch diese Erkenntnis, dass die Kunst sich in den breiten Bevölkerungsschichten zeigen soll, sozusagen Politreklame, nicht? Agitation, Propaganda hieß eigentlich diese Arbeit. Über die Straßen gespannte Tücher, zig Meter lang, auf rotem Grund und mit weißer Schrift und eben auch einmal auf einer ganzen Rückseite des Rathauses in Grevesmühlen mit einem Gerüst aufgehängte Leinwand ein Stalin-Porträt, das ich nach einem Rasterprinzip, so wie Richter seine Bilder malt, so dann immer nur ein Quadratmeter vor mir hatte, um mit dem Quast das Licht auf der Augenpupille zu machen und so. Ja, und dann wurde ich auch aufgefordert, nach Ahlbeck und Heringsdorf, also ganzen Usedom-Bereich, zu kontrollieren, ob die Leute in den Fenstern etwas richtig geschrieben haben und ob eben auch politische Propaganda mit der Ware zugleich gezeigt wird. Also als Errungenschaft der Werktätigen, jetzt auch mit den Vokabeln der Erkenntnis der Partei zu vermischen. Das war das, was wir gelernt haben. Das hat Tradition und hat auch wie bei Majakowski die Bestätigung gefunden, die Poesie wird mit dem Hammer gemacht.
Das hat Wladimir Majakowski für Sie geschrieben.
Ja. Ja, es war für mich wirklich die Herausforderung. Der Pankok, der 32 einen Holzschnitt gemacht hat, wie Jesus das Gewehr auf dem Knie zerbricht, war auch dieses Majakowski-Zitat für mich prägend, ja.
Jetzt haben Sie den Künstler Otto Pankok schon erwähnt. Zudem wollten Sie unbedingt, der lehrte in Düsseldorf an der Kunstakademie. Sind Sie 1953 nach dem Weggang aus der DDR gleich hierher?
Nein, ich bin 1953 nach Berlin, West-Berlin gegangen und wurde dann von dort mit einer DC-3 an der Seite angekettet. Da gab es keine Sitze so. Dann nach Bremerhaven erstmal geflogen, dann in das Moorlager St. Bostel, weil man glaubte, nach vielen Verhören in Berlin, also 3 Monate Verhör von den Engländern, Franzosen und Amerikanern, und dann in dem Lager auch weiter verhört, weil man glaubte, man hätte diese Kader dann eingeschleust.
Ein unglaublicher Weg und das alles, um eben bei Otto Pankok zu studieren. War der für Sie der selbstgesuchte Vater?
Ja, also mehr wie, der war aus wie ein Zimmermann, eine biblische Figur. Und der künstlerisch hat er so immer gesagt, also Picasso musste nicht überschätzen und sowas. Ich habe ja die Weiße Taube in Berlin 1951 gemalt, blau im Hintergrund und weiß die Taube drauf. Und er war ja damals zu dieser Zeit Kommunist, auch ein wichtiger Künstler, nicht? Und ich bin zu ihm nach Valorös und mit dem Fahrrad und Autostopp und habe ihn dort gesehen in der Madura, wo er in der Töpferei gearbeitet hat, um den Leuten auch wieder Arbeitsmöglichkeiten zu erschaffen. Nicht? Auch Léger war da und Cocteau, und die habe ich dann doch alle dann auch kennengelernt.
Aber was ich nicht so richtig verstehe, Sie sind ja eigentlich einer auch hier jetzt in diesem Atelier, der ganz allein an der Kunst arbeitet. Sie haben sich aber damals Ende der 50er Jahre der Künstlergruppe Zero angeschlossen. Heinz Mack und Otto Piene sind da die anderen wichtigen Namen. Warum wollten Sie Teil einer Gruppe sein?
Hier Studenten zu treffen, die aus der alten Bürgerkultur ihr Examen gemacht haben, wie Mack und Piene auch, waren für mich hochinteressante Gesprächspartner aus der Gegenwart. Das waren keine Anachronisten oder Reaktionäre, sondern jemand, der aus der Bürgerkultur etwas entwickelt hat, das ihn behauptet, in der Welt etwas Eigenes zu erschaffen. Und das intellektuell betrachtet war für mich eine ganz große Herausforderung, deshalb haben wir auch immer Sie zueinander gesagt, haben uns schwarze Anzüge angezogen mit Schlips und sind wie Banker in einem ganz bürgerlichen Kneipenbereich so zusammengetroffen und haben diskutiert über das, was wir machen und was daraus abzuleiten ist. Es war dann sozusagen das erfahrene Bildungsprogramm einer westlichen Kultur, die sich in Evolution befand, also und verkörpert in den beiden Personen, bis auch nach weiter natürlich Yves Klein und Armand und alle Begleiten und Tingeli. Also alle diese Erkenntnisse, die ich in der DDR nicht erfahren konnte, habe ich ja dann aufgesogen wie eine Biene, nicht?
Wir kommen mal wieder in die Gegenwart, in das Jahr 2020. Sie haben in der vergangenen Woche einen Gerichtstermin gehabt und das ist vielleicht auch hier für unser Gespräch auf NDR Kultur der Zeitpunkt, mal zu reden über den Kunstmarkt, der aus den Fugen zu sein scheint.
Ja, ist ja ganz runter. Ja.
Es wirkte von außen betrachtet wie eine Posse. Da muss ein Künstler, also Sie, Günter Uecker, vor Gericht erscheinen, zweimal, um zu sagen, dass das Sandbild 1986 auf Büttenpapier, um das gestritten wird, kein echter Uecker, dass es nicht von Ihnen stammt.
Ja, das ist die Gesetzgebung hier. Und dass der Zeuge erscheinen muss, obwohl ich keine Einladung bekommen habe. Sie hat mich nicht erreicht. Hier in der Werkstatt war ich nicht, 2 Monate. Und da kann das auch verloren gegangen sein. Aber es gibt auch keine handschriftliche Bestätigung für eine Einladung. Also habe ich dann trotzdem aber die 750 bezahlt. Also ich denke, immer am besten sofort bezahlen, dann braucht man nicht mehr darüber zu reden. Und so war ich beim zweiten Mal da. Da fehlte aber auf der anderen Seite jemand dann. Der Beklagte, ja.
Und ist es nun ein Werk von Ihnen?
Ja, das habe ich ja bisher noch nicht gesehen. Also ich habe das nur in Fotografien gesehen und da war es offensichtlich, dass es nicht von mir gemacht ist. Also ich sage ja nicht Fälschung, es ist ja nichts irgendwo von abgemalt, sondern es ist eine Nachahmung vielleicht, aber es gab ja kein Vorbild dafür. Es ist nicht von mir gemacht, ganz einfach. Und was nicht von mir gemacht ist, muss ich heute bezeugen. Das ist ganz schwer. Und wenn ich das verbalisiere, dann habe ich das einmal mit dem Staatsanwalt gemacht, habe ihm geschrieben, was für Kriterien da deutlich sind, um es zu erkennen, dass es etwas ist, das ich gemacht habe. Und dann hat er, also das Gericht, also nicht er persönlich, sondern das Gericht, diese Veröffentlichung den Galeristen und vielleicht sogar den Fälschern gegeben nach Aufforderung. Also da habe ich gedacht, da lasse ich mich jetzt nicht mehr drauf ein. Ja. Das geht so nicht. Also in Frankreich ist das besser geregelt und da kann man auch das Werk zerstören und konfizieren. Also es ist in Deutschland in diesem Fall eine sehr schwere Situation für einen Künstler, einen Beweis antreten zu können, wenn er es schon nicht gemacht hat. Wie soll er das beschreiben?
Sie sind ein kraftvoller Arbeiter, auch mit 90 Jahren. Altbundespräsident Joachim Gauck hat Ihre aktuelle Ausstellung in der Rostocker Kunsthalle eröffnet und er sagte, lieber Günter Uecker, Ihr Name sollte Kraft sein. Gibt es kraftlose Tage im Ueckerschen Leben?
Erschöpfung, ja, ja. Also das war doch, wo ich jetzt auch vor 2 Jahren in Israel die letzte Arbeit gemacht habe, da habe ich mich doch so verausgabt. Da war ich nun vorher im Iran und vorher in Usbekistan und dann noch in der Mongolei. Und da war ich mir auch selber entglitten. Denn ich habe gedacht, wenn ich mich erschöpfe, würden mir Kräfte zuwachsen, die ich noch nicht kenne und mich dem ausliefern. Aber ich habe mich dann so doch erschöpft, dass es bedrohlich für mich wurde. Nicht? Und das waren auch Nervenentzündungen im Hirn, die zu Bewegungsirritationen geführt haben. Ich bin auch 7-mal gefallen, habe mich dabei an die Ostsee begeben und habe da 1,5 Monate in Heiligendamm und auf Wustrow am Ufer vom Wasser mit bloßen Füßen wie als Kind wieder so mein Leben zurückentdeckt und habe wieder gehen gelernt. Ich konnte auch nicht gehen, also ich musste im Rollstuhl sitzen. Also das war eine Erschöpfung. Das Maß war überschritten, die Schwelle, und ich habe da Einsichten gewonnen. Ja. Diese Theorie, dass wenn man sich ganz erschöpft, ist man in der Schöpfung, in einem Zustand, wo etwas einem zuwächst, was mir bisher unbekannt war. Das ist es wohl, aber es war auch Teil der Selbstzerstörung, aber doch auch ein Erkenntnisweg. Nicht?
Sie haben schon sehr früh gesagt, dass Sie unbedingt alt werden wollen.
Ja, also ich wollte immer alt werden. Ich sah ja auch immer so kindhaft aus. Man hieß der Adebar, nicht? Mit meinen dünnen Beinen und so. Ich wollte immer alt werden und mit 40 Jahren habe ich einmal beschlossen, den intensivsten Augenblick für mich zu vereinen auf die Begegnung mit Menschen und habe beschlossen, von der Welt Abschied zu nehmen, also vor denen, denen ich begegne. Immer mit dem Gefühl, ich begegne dir nicht allein, ich nehme von dir Abschied. So wie man von der Welt, also von der menschlichen Welt eben Abschied nehmen kann. Und das hat das intensive Empfinden verstärkt in menschlichen Begegnungen. Das Altwerden ist eine, für mich jetzt so eine große Vermählung mit dem, was im Unbekannten, auf das man zugeht, existiert. Und das berührt mich ganz stark. Da bin ich in einer wunderbaren Phase jetzt. Ja.
Aber die letzten Monate haben unseren Blick aufs Alter ja verändert. Da war plötzlich nur noch von einer Risikogruppe die Rede. Seit Monaten besuchen viele ihre Eltern nicht mehr. Ich habe den Eindruck, dieses Virus entfremdet uns auf bedrohliche Weise.
Das ist eine Tragödie. Also der Berührungsverlust von anderen Menschen ist wohl das Allerschlimmste, was allen widerfährt. Deshalb drängen sie ja auch besonders die Jüngeren hindurch und behaupten sich dann trotz aller Gefahren. Und das ist aber trotzdem eben auch sehr gefährdend, wenn ältere Menschen das vielleicht auch für sich besser vereinbaren können als junge, lebensdrängende Menschen. Also das ist für mich jetzt ein Zustand der inneren Einkehr und der Erfahrung von Demut daraus und Begreifbarkeit von Wahrnehmung von schöpferischen Wirklichkeiten, die das Dasein begründen auf diesem Planeten und das ich aber jetzt als noch wertvoller ansehe als je zuvor. Und ich merke, das ist eine neue, denkbare und empfindbare Epoche des Lebens, die nicht nur uns verändert, sondern alle Einsichten neu erklärt, definiert. Und es ist ein Aufbruch vielleicht in eine ganz schöpferische Lebensphase.
Herzlichen Dank, Günther Uecker, für dieses Gespräch, auch für diesen Optimismus jetzt am Ende. Ich wünsche uns allen diesen Aufbruch, aber Ihnen für Ihre Arbeit besonders viel Kraft und Energie.
Oh, schön, dass Sie das sagen.
NDR1 Radio MV, der Kunstkarten. Aus Anlass des Todes von Günther Uecker haben wir dieses Gespräch von NDR Kultur mit ihm wiederholt. Vor 5 Jahren hatte es Lenore Lötsch in Düsseldorf im Atelier mit ihm aufgenommen.
Let's go.
Das Kondolenzbuch im Schweriner Dom liegt seit Freitag aus für den großen Künstler Günter Uecker. Er kam ja nicht nur aus Mecklenburg-Vorpommern, er hat in unserem Land auch viele Spuren hinterlassen. Und in Rerik, da können Sie genau diese Spuren jeden Tag hören.
Glocken läuten ja jeden Abend 18 Uhr. Und als ich hier noch Pastorin war, habe ich manchmal ihn angerufen um 18 Uhr und habe den Hörer rausgehalten. Und er hat sich total gefreut, die Glocken zu hören.
Karen Siegert war bis 2017 Pastorin in Rerik. Dass die Theologin mit dem Künstler oft telefonierte, hatte damit zu tun, dass Günter Uecker sich in Rerik zu Hause fühlte.
Er war oft hier im Sommer. Er ist ja auf der Halbinsel Wustrow aufgewachsen. Je älter er wurde, war das so seine Heimat. Und er hatte eine besondere Beziehung hierher. Und dann hat er den Bürgermeister irgendwann mal gefragt, wie kann ich helfen? Und da hat er gesagt, Glocken.
Und so erhielt die St. Johanneskirche 2013 zwei neue Glocken. Nicht zuletzt, weil Günter Uecker, wie es Karen Siegert erlebt hat, eine enge Bindung zu diesem Gotteshaus hatte.
Er hat diese große Glocke nachempfunden der alten St. Johannesglocke. Das ist Johannes der Täufer. Da hat er Tautropfen gemacht. Und auf der anderen Seite war Johannes der Evangelist. Da hat er seine Hände, seine segnenden Hände geformt.
Zwei neue Glocken für die Rericker Kirche, vier neue Kirchenfenster für den Schweriner Dom. Volker Mischok war bis 2022 Domprediger.
Was mich am meisten überrascht hat, dass er nicht als der Weltkünstler auftrat, um uns hier vier Fenster zu bemalen.
Im vergangenen Dezember wurden die beiden letzten Fenster eingeweiht.
Das macht mich persönlich und viele Schweriner sicher mit mir sehr dankbar, dass das noch gelungen ist und dass das im Grunde ja sein letztes großes Werk gewesen ist, gewissermaßen ein Vermächtnis.
Das Staatliche Museum Schwerin konnte nach der deutschen Einheit Werke von Günter Uecker erwerben. Nicht zuletzt durch das Engagement der damaligen Museumsdirektorin Cornelia von Berswort-Wallrabe.
Der Poet der Nägel, der Günter Uecker war, der ist in allen großen Museen und in allen Zentralen der Welt in großen Werken vertreten. Er ist ein so herzlicher, ein so bescheidener Mann gewesen, der einem einfach ans Herz wachsen musste. Und das ist, seit wir dann in Mecklenburg auch wieder so eng zusammengearbeitet haben, als ich Museumsdirektorin war, er ist immer jung geblieben.
Die jetzige Direktorin der staatlichen Schlösser, Gärten und Kunstsammlungen, Pirko-Christine Zenno, nennt Günter Uecker einen zutiefst politischen Künstler. Im modernisierten Museum in Schwerin wird Günter Uecker auch künftig besonders gewürdigt.
Wir sind in der Planung eines Projektes zu den Domfenstern. Das ist ein zukünftiges großes Ausstellungsprojekt, was wir dann auf einer Etage verwirklichen wollen, um einfach auch die Beziehung zwischen Dom, Kirchenfenstern und Kunst, Günter Uecker und dem Staatlichen Museum, zu verfestigen.
Der Leiter der Rostocker Kunsthalle, Uwe Neumann, hat Günter Uecker als einen positiven Menschen voller Optimismus wahrgenommen.
2012, da hat er eine Ausstellung gehabt und dann hat er gesagt, dann kommen Sie mal vorbei und dann haben wir es getroffen. Ja, daraus ist dann diese wirklich tolle Ausstellung des geschundenen Menschen 2016 in Rostock entstanden, dass wir die dann in Rostock zeigen durften.
Leider ist aus einem Neubauprojekt für die Rostocker Kunsthalle nichts geworden.
Ja, der Uecker Kasten, ein wirklich grandioser Entwurf, auch eigentlich realistischerweise umsetzbar, aber dann doch leider nur theoretisch, weil wie so oft fehlte dann das Geld.
Auch wenn dieser sogenannte Uecker-Kasten in Rostock nicht realisiert wurde, außerhalb von Museen hat sich der gebürtige Mecklenburger Günter Uecker eben im Schweriner Dom und in der Rericker Kirche für immer verewigt.
Axel Seitz aus der Kulturredaktion berichtete. Ja, und das war der Kunstkarten, der erinnert hat an den großen Künstler Günter Uecker. Mein Name ist Katrin Weigel. ARD